Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleiss.
Ich finde einfach auch, und es gehört zu einer guten mentalen Gesundheit und auch, hat auch was sehr Reinigendes, wenn man immer wieder überprüft, wie geht es mir eigentlich auf meinem Arbeitsplatz? Wo stehe ich überhaupt? Fühle ich mich fair behandelt? Habe ich das Gehalt, das mir zusteht?
Und Dr. Burak Yildirim.
Ich glaube aber, was ein großes Problem ist, ist die Bereitschaft, in diese direkten Kommunikationswege einzutreten. Weil man ja dann auch Farbe bekennen muss. Also nicht nur, das finde ich scheiße und das läuft nicht gut, sondern wie ich es immer gerne sage, ja, das ist ja schön, du hast jetzt 2, 3 Probleme angesprochen. Was ist denn die Lösung?
Das Schöne, das sage ich schon mal gleich am Anfang dieser Folge, ist, dass ich das noch nie in Erwägung gezogen habe, worüber wir heute sprechen. Und auch was diesen Podcast angeht, ist nicht in Erwägung gezogen habe und es auch nicht tue. Ich habe nicht innerlich gekündigt. Ich finde ihn immer noch toll. Nicht nur den Podcast, sondern auch Dr. Burak Yildirim. Hi.
Hallo Mike, vielen Dank.
Also, schöne Einleitung.
Oder? Ich toll, gedacht, ja. Heute muss es sein. Heute muss es einfach mal raus.
Heute ist er fällig.
Heute ist er fällig. Der Burak, genau. Vielleicht mal ganz kurz der Hinweis für alle, lauf dich frei, deine Mental Health Podcast Fans. Das ist die letzte Folge vor der kleinen Osterpause. Ist wirklich klein, weil wir uns schon am 12. April wieder hören, dann mit einer frischen Folge, aber schon mal gleich vorausgeschickt, dass wir da ein bisschen den Hasen laufen lassen. Und und ein kleines Päuschen einlegen. Burak ist im Urlaub und ich mache auch ein paar Tage frei. Aber wir haben heute noch ein schönes Thema mitgebracht. Und bevor wir da richtig einsteigen, lieber Burak, was war dein Mental Health Moment der Woche?
Ja, der war in diesem Zusammenhang der Themenfindung, weil ich dieses Thema unter der Woche gelesen habe, beziehungsweise es einem zugeflogen ist, weil es interessanterweise in sehr, sehr vielen Medien aufgegriffen wurde und die Headline daraus gestrickt wurde. Und das hat mich dazu bewogen, mal nachzudenken, wie ich mich so fühle, jetzt völlig unabhängig davon, dass ich ja mittlerweile mich zu den Arbeitgebern zählen darf. Aber irgendwo bin ich ja trotzdem Mitarbeiter im eigenen Betrieb und auch Mitarbeiter früher in anderen Betrieben gewesen. Und dann versucht man sich mit dieser Thematik ein bisschen auseinanderzusetzen und merkt, man hat sicherlich so unangenehme Gefühle gehabt bei der einen oder anderen Arbeitsstation im Leben. Sehr schöne Erinnerungen auch. Aber dieses Gefühl einer inneren Kündigung habe ich tatsächlich, toi, 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 ich möge auf meinen Holzkopf klopfen, habe ich noch nie empfunden. Und das hat mich natürlich auf der einen Seite irgendwo auch erfreut. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Zahlen, die ein bisschen hochskaliert sind, das muss man ganz klar sagen, da empfiehlt es sich auch immer noch mal, das Kleingedruckte zu lesen. Und in die Studie mal reinzugucken. Aber die Zahlen sind natürlich absolut erschreckend. Und zwar nicht nur die Zahlen, wie viel angeblich laut der Studie, die repräsentativ an lediglich 1500 Personen.
Aber damit ist repräsentativ.
Genau. Aber wenn man das eben hochskaliert und auf eine Zahl von 7,3 Millionen kommt, die in Deutschland innerlich gekündigt haben sollen, 10-Jahres-Hoch, also All-Time-High, wie wir an der Börse immer so schön sagen. Aber viel viel schlimmer ist, wenn man eben das Kleingedruckte liest, dass nur 14% der Befragten sich eben auch, wie es so schön heißt, hochgebunden an den Arbeitgeber beziehungsweise an das Unternehmen fühlen. Und das ist einfach erschreckend und in meinem Fall, wie gesagt, hat es trotzdem auch zu dem Mental Health Moment der Woche geführt, weil mir bis dato dieses Gefühl, Gott sei Dank vielleicht auch, weil ich auch völlig fremd war und nicht, weil ich eine Dumpfbacke bin und emotional mau, sondern ich glaube, es hat sehr, 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 sehr viel mit Einstellung zu tun, vor allen Dingen mit der eigenen Einstellung zu tun. Und ich glaube, das wäre spannend, jetzt im Laufe dieser Folge nochmal so ein bisschen zu beleuchten.
In jedem Fall.
Wie liegt's denn bei dir?
Oh, du, ich habe einen ganz, ganz simplen und tollen Mental Health Moment der Woche gehabt, und zwar heute. Also ich habe eigentlich, das war der Mental Health Moment des Tages. Ich hatte heute Kinderdienst, also ab heute späten Nachmittag, habe die Tochter abgeholt und bin dann hier wieder nach Hause gefahren, und schon auf der Fahrt hierher war es so, dass meine Tochter die ganze Zeit sagte, mehr, 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 mehr. Jetzt sind wir jetzt gerade hier auf der Insel. Und ganz krass, sie hatte so eine ganz große Sehnsucht nach dem Meer. Jetzt ist sie 18 Monate alt und weiß ziemlich genau schon, was sie will. Komisch. Ach, sehr komisch. Ich weiß gar nicht, woher sie das hat. Und naja, dann sind wir ausgestiegen. Und dann habe ich mir die Hunde geschnappt und bin mit ihr ans Meer gekauft. Bin die ganze Runde gelaufen, und dann ist es so gewesen, dass wir oben im Hof wieder ankamen und sie immer noch nicht genug hatte. Und dann sagte sie so, Defender, Defender. Jetzt ist es so, dass ich so einen alten Land Rover Defender habe, der wahnsinnig laut ist. Und gerade das findet sie gut. Hat einen V8 Motor und hat einen Softtop. Also das heißt, es flattert die ganze Zeit alles und es ist laut und es ist, und ihr Kindersitz sitzt auf dem Beifahrersitz und sie kann gut gucken natürlich dadurch. Ich habe, willst du wirklich Defender fahren? Und dann hat sie, ja, das ist wirklich, das liebt sie. Also sie liebt dieses Auto. Woher sie das wohl hat? Muss ich zweites Mal die Frage stellen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann, gut, okay, alles klar. Und habe einfach meiner Frau Bescheid gesagt, so, du, pass auf, wir waren jetzt spazieren, aber jetzt fahren wir noch eine Runde für Defender. Und meine Frau so, was? Und ich sagte, ja, ich habe es nicht entschieden. Meine Frau so, ach komm. Und ich sagte, nein, es war so, wie ich dir sage, sie hat das entschieden. Dann habe ich den Autoschlüssel geholt, und dann sind wir eingestiegen. Und sie hatte einen Spaß. Und sie war glücklich. Und dann hat sie zwei Lieblingslieder und hat auch die verlangt. Und die mussten laut abgespielt werden. Und dann sind Vater und Tochter eine halbe Stunde lang vorm Abendessen über die Insel gedonnert. Einfach so.
Defender.
Im Defender. Haben crazy Kinderlieder laut gehört.
Welche denn?
Bitte?
Welche denn? Welche beiden Titel waren das denn?
Es sind zwei dänische Kinderlieder. Ah. Und zwar heißt das eine Heimerei und das andere heißt Good Morning Little Fool, das heißt Guten Morgen, kleiner Fuß. Und diese beiden Lieder liebt sie. Sie liebt sie. Und Heime Die ist tatsächlich so ein Hallo-Kinderlied. Und dieses Lied haben wir fünfmal hintereinander gehört, weil sie dann immer sagt, mehr, mehr? Und dann muss es wieder von vorne spielen. Und es war so toll. Also ich hätte mir niemals im ganzen Leben vorstellen können, dass ein Mensch mit 18 Monaten sehr genau weiß, was ihm gut tut und worauf er Bock hat. Und wenn es einfach nur mit Papa einmal über die Insel brettern ist, eine halbe Stunde, und Kinderlieder hören ist und dabei immer wieder brumm, 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 brumm sagen, weil das Auto natürlich auch ganz laut ist. Das war so erholsam, nachdem ich ein paar Bullshit-Bingo-Themen diese Woche schon hatte. Und erholsamer geht es nicht. Also mehr Mental Load ging dann heute nicht mehr. Schön, oder?
Super. Ja. Absolut super.
Siehste. Man kann Kinder doch noch was für gebrauchen, du. Wenn es für das Defender fahren ist.
Ja, das gehört auch dazu.
Absolut. Aber lass uns jetzt mal einsteigen in die innere Kündigung. Ein harter Break. Ich weiß gar nicht, wie wir darüber jetzt kommen. Ui. Aber eigentlich hatte ich ja vorgeschlagen, ein Thema, das mich wirklich nachhaltig beschäftigt, nämlich Rollenbilder und wie junge Menschen, können wir mal drüber nachdenken, ob wir das eines Tages nochmal machen, aber es ist wirklich so krass, dass auch junge Männer und Frauen die Rollen mit den Rollenbildern ewig zu strugglen haben. Und gerade junge Frauen, die sich so wieder zurückversetzt fühlen in die 1950er Jahre, so die Frau ist am Herd, der Mann geht arbeiten. Und krass, dass da irgendwie wirklich auch, was das Mentale angeht, viele junge Menschen gerade echt richtig strugglen mit so einer neuen Elternrolle. Und dann hast du aber einen Artikel geschickt, ja, schon angesprochen hast, und diese Statistik aufgemacht. Menschen, die die innere Kündigung abgegeben haben, schon irre, die Zahlen. Und dann denke ich aber auch immer wieder, es sind ja ist nur ein, ja, eine Statistik, und es ist eine Hochrechnung, wie viele Menschen das dann am Ende des Tages auch betreffen könnte. Und wenn man sich mal so vorstellt, wenn man eine so große Zahl nimmt wie 7,3 Millionen und davon ausgeht, dass diese Menschen innerlich gekündigt haben, was die am Ende ja selber betroffen sind, aber was die auch alles mitreißen, ja, das ist ja eine ganze, eine wirklich eine noch größere Masse von Menschen, die direkt oder indirekt betroffen sind von Menschen, die die innere Kündigung abgegeben haben. Hast du darüber mal nachgedacht?
Ja, absolut. Absolut. Ich meine, es ist ja so, dass, wenn man diesen Artikel liest, man liest ihn ja mit zwei Herzen in der Brust. Hm. Eben einmal das Herz des Arbeitgebers und mit dem Herzen der Arbeitnehmer. Und aber der Schaden, der insgesamt entsteht, weil ich sag mal, eine innerliche Kündigung ist ja eine, ja, ein sehr emotionales Thema. Also im Grunde ist es ja wie eine emotionale Entfremdung dem Arbeitsplatz, dem vielleicht auch sogar den arbeitstechnischen Inhalten gegenüber. Und gleichzeitig aber auch der Schaden, der unternehmerisch entstehen kann, der insgesamt wirtschaftlich entstehen kann. Mhm. Ich habe ja die Studie kurz zitiert im Intro. Und zwar geht es ja um diese Gallup. Also ich nehme an, das ist ein amerikanisches Beratungsunternehmen, das die so heißen. Mhm. Gallup hört sich ein bisschen komisch an. Die das seit ein paar Jahren machen. Und die haben tatsächlich das eben auch eben nicht nur hochskaliert anhand der 1500 Befragten auf 7,3 Millionen dann deutschlandweit, sondern die haben auch versucht zu beziffern, wie groß letztendlich durch den Produktivitätsausfall der wirtschaftliche Schaden ist. Und der beläuft sich auf, ich zitiere, 132,6 bis 167,2 Milliarden Euro. Und ich glaube, wir haben vor kurzem so ein bisschen das Thema um den Haushaltsplan 2024 immer mal wieder mitbekommen. Und wenn man diese Zahl dann versucht, in diesen gesamtbundesdeutschen Haushaltsplan mal entgegenzusetzen, dann ist das eine unvorstellbare Zahl.
Ja.
Und deshalb ist, sagen wir mal, das Problem ja nicht neu, weil ich hatte ja auch vorhin gesagt, das ist ein neues 10-Jahres-Hoch, also mit anderen Worten, die Studie gibt es seit mindestens 10 Jahren. Und aber eben jetzt aktuell haben wir ein All-Time-High. Und ich denke, dass man sich, auch weil es aktuell ja letztendlich ist, ich glaube am 14.03. geisterte das durch die Medien, ich glaube 14.15.03. macht es, denke ich, Sinn, mal das ein oder andere Wort darüber zu verlieren. Vielleicht eben auch aus der Perspektive, du bist unternehmerisch aktiv, ich darf Arbeitsplätze vergeben. Und aus der Perspektive natürlich, aber eben auch, dass man sich da so in seine alten Zeiten mal hineinversetzt. Wie ist man damit umgegangen? Ist es vielleicht, ohne dass ich da ein Fass aufmachen möchte, ist es ein Problem des Zeitalters? Ist es ein Generationsproblem? Oder worüber sprechen wir da konkret? Ne? Also war es früher eher so, dass man auch mal ein bisschen beißen konnte. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, früher war alles besser oder so ein Quatsch. Ne? Aber ich glaube, mit deiner Erfahrung, vielleicht, wenn ich das sagen darf, mit meiner Erfahrung, glaube ich, kann man da vielleicht auch nochmal das Thema etwas anders beleuchten, als es dann lediglich in diesen medialen Artikeln rübergekommen ist.
Ich habe gerade lustigerweise zwei Sachen erlebt diese Woche, die so ja, indirekt direkt auch damit zu tun haben. Also zumindest eins dieser beiden Beispiele. Das eine war jemand, der über einen längeren Zeitraum Dinge einfach bewusst verhindert hat. Also so, das ist ja auch eine innere Kündigung eigentlich, wenn du nicht mehr, keinen Bock mehr hast, irgendwie Dinge weiter voranzutreiben, dann blockierst du sie, dann hast du weniger Arbeit. Und es kam eine Begründung, die mich zur Raserei bringt innerlich. Das war nämlich die Begründung, naja, also ich bin jetzt seit 20 Jahren in diesem Business, das hat noch keiner geschafft und deshalb klappt das alles, was du da vorschlägst, nicht. Und da habe ich mir so gedacht, boah, wie sehr muss jemand aufgegeben haben, um so ein schwaches Argument zu ziehen, damit signalisiert er natürlich dann auch nicht, auf gar keinen Bock. Und das wird nicht gelingen und ich werde auch gar nicht probieren, dass das in irgendeiner Form gelingt. Das ist so finster und so bitter und so, da musst du ja kerngesund sein, dass du da nicht einfach hinfährst und die Tür eintrittst und fragst, sag mal, geht's eigentlich noch? So destruktiver Quatsch, wo ich dann denke, boah, ja, okay, tut mir eigentlich irgendwie auch leid, aber wenn es nicht so ärgerlich und ernst wäre. Und das andere Beispiel war, dass wir einen Praktikanten onboarden wollten, einen Langzeitpraktikanten. Und die Geschichte ging so, dass einer unserer studentischen Juniorberater, ganz, ganz toller Typ, der hat sich dazu entschlossen, bei Adidas nochmal reinzugucken und da auch nochmal ein längeres Praktikum zu machen. War total ein ganz, ganz geiler Typ und ich habe ihm das von Herzen gegönnt, dass er da einfach nochmal Einblicke kriegen kann und so weiter. Und ein Freund von ihm suchte ein Langzeitpraktikum. Und dieser Freund war irgendwie, du sagte, wäre total angefixt gewesen von der Agentur und hätte total Bock und würde sowieso auch Sportjournalismus studieren und passt alles irgendwie gut zusammen und so weiter. Naja, okay. Eigentlich können wir gar keinen so Langzeitpraktikanten gebrauchen, weil wir eigentlich eher erfahrene Leute gerade suchen. Haben gesagt, hey komm, warum nicht auch mal jungen Leuten wieder eine Chance geben und so weiter. Haben uns mit dem digital getroffen und alles super und er hart geschwärmt und er wusste viel von der Agentur und so weiter und sagte dann aber auch, ja, er war so ein Nebenberuf neben dem Studium auch noch Skilehrer und dann könnte er dann nur ein halbes Jahr und dann müsste er aber auch wieder Skilehrer sein und so. Ja, ist alles klar, musst du wissen, aber du, wenn du möchtest, passt es, glaube ich, es passen so ein paar Sachen ganz gut zusammen. Und auch Journalismus in der Agentur, alles gut. Dann haben wir gesagt, schlaf aber nochmal eine Runde drüber und dann melden wir uns oder beziehungsweise telefonieren uns eine Woche später wieder zusammen. Haben wir gemacht. Dieses Gespräch dauerte exakt 2,5 Minuten. Weil der Knabe sagte, ja, also ich hab mir das nochmal überlegt, ich werde doch lieber Skilehrer. wo ich so dachte, okay, das ist jetzt keine innere Kündigung, hat damit auch nichts zu tun, aber zeigt so ein bisschen den Zeitgeist und zeigt so ein bisschen auch den Flow und den Groove einer jungen Generation, mit der du dich auseinandersetzen musst als Unternehmer, ich auch auf meine Art und Weise, und wo wir bestimmt an unsere Grenzen kommen, auch wenn wir bestimmt zwei Unternehmer sind, die sehr modern denken, aber an dem Punkt, glaube ich, sind wir uns einig, dass und übrigens auch sehr viele junge andere Unternehmer, schon gehört von einer sehr jungen Unternehmerin, die gesagt hat, Generation Z, bleib mir weg, obwohl sie es selber ist, die schmeiße ich alle raus. Oh Gott. Die haben nämlich alle schon innerlich gekündigt. Und deshalb erzähle ich dieses Beispiel. Hm. Das ist eine sehr steile These. Generation Z, die haben alle schon gekündigt.
Ja, vor allen Dingen, wenn von jemandem der Generation angehört, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Genau. Exakt. Ja. Das fand ich genau das Wahnsinnige daran. Und ich habe mir das dann mal erklären lassen, wie sie es sieht. Das wird jetzt hier zu weit führen, aber es ist ein Problem. es ist wirklich auch ein Generationenproblem und es ist eine Haltungsfrage. Und es ist auch, glaube ich, ein Luxusproblem, weil auch diese Generation kann sich es aussuchen. Wir haben Fachkräftemangel. Wir haben, müssen irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob das ein Spaziergang ist, neue Leute zu finden für deine Praxis, für euer Unternehmen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, versierte Leute zu finden, die auch Bock haben, anzupacken.
Nein, es ist schwierig. Ich glaube, das gilt für fast jede Branche, außer vielleicht das Showgeschäft und High-End-Fußball. Bundesliga? Nein, aber ich glaube, es ist insgesamt ein Problem, was alle haben. Und was ja letztendlich rein empirisch betrachtet und demografisch betrachtet ja noch wesentlich größer wird. Alleine, weil ja die altbekannten und viel beschworenen und hochverehrten Babyboomer in aller Herren Länder und auf allen Herren Kontinenten demnächst in den Ruhestand gehen werden. Und die werden ja bei weitem nicht 1:1 ersetzt. Bei weitem nicht. Aber die werden bei weitem von allen bezahlt.
Ja.
Und dementsprechend, die haben sich ihre Rente hart verdient. Die haben in einer sehr, sehr interessanten Zeit, wie man so schön sagt, das Land, wenn wir jetzt mal nur in Deutschland bleiben, aufgebaut, den Wohlstand mitgeschaffen, den wir jetzt ernten dürfen. Und die gehören gemäß des nie schriftlich festgelegten und festgezurrten Generationenvertrags, gehören die jetzt einfach von uns bezahlt.
Ja.
Und auch von der Generation X, Y und Z, wie sie alle heißen. Und ich glaube, dass man sich auch dessen so ein Stück weit einfach bewusst sein muss und eben, denke ich, bei der Thematik, wir hatten ja auch eine schöne Folge zum Thema Work-Life-Balance. Mhm. Und ich glaube, man muss da schon so ein bisschen tiefsinniger und auch etwas unemotionaler an die Thematik rangehen, weil ich erlebe das immer mal wieder, Gespräche mit Kunden, Gespräche natürlich in der Praxis, im Umfeld, mit Freunden, Bekannten. Man reagiert sehr, sehr emotional mit ganz kurzer Zündschnur. Ja. Und schmeißt dann auch, ich möchte es mal so formulieren, wie wenn man in einer Beziehung ist und eben die Zündschnur ist kurz und man macht halt Schluss. Ne, weil der Partner, ich sag's jetzt mal ein bisschen übertrieben, nicht schnell genug geantwortet hat oder irgendwie was gepostet hat, wo der Partner oder die Partnerin jemand anderen im Arm hat. Irgendwie sowas, ne? Sagen wir mal. Ein bisschen banal, keine Frage, aber. Und dann macht man Schluss. So, und dann ist immer die Frage, okay, war das vielleicht eine Kurzschlussreaktion? Ist das ein bisschen überemotionalisiert? Warum vergisst man eventuell die 4, 5, 6, 7, 8 Jahre davor, die man sich ja auch ein Stück weit erarbeitet, aufgebaut hat, wo man auch sicherlich schlechtere Zeiten hatte und trotzdem so ein bisschen durch dick und dünn gegangen ist? Mhm. Und diese emotionale kurze Zündschnur, die begegnet mir insgesamt sehr oft. Und in letzter Zeit vielleicht auch, vielleicht weil man sich auch damit beschäftigt. Aber das finde ich halt ein bisschen schade, weil es häufig dazu führt und in der Studie ist der Hauptgrund für die innerliche Kündigung ist letztendlich eine schlechte Unternehmensführung genannt.
Ja.
So, und gut, das mag es alles geben. Und eine Unternehmensführung kann schlecht sein, kann gut sein. Als Alibi taugt das immer. Aber die Frage ist, besteht das Leben und insgesamt auch das Arbeitsleben auch nicht so aus ein paar Aufgaben, aus auch Widerständen? Heutzutage würde man sagen Challenges. Und wenn man aber dann gefühlt beim ersten Widerstand oder beim ersten Zwist, beim ersten härteren Wort dann im Grunde innerlich kündigt, ist halt die Frage, ob das die richtige Herangehensweise ist. Und zwar in erster Linie ich-bezogen. Also es geht ja primär bei der innerlichen Kündigung um die Person, die innerlich kündigt. Nehmen wir mal in dem Fall, es geht um mich. Und da ist die Frage, ist da genug Selbstreflexion dabei? Ist genug Selbstwahrnehmung dabei, um eventuell eine Aufgabe, die sich vielleicht jetzt im Moment nicht cool anfühlt, einen Chef oder eine Chefin, die etwas grob reagiert, ist es nicht wert, auch mal zu kämpfen, sich weiterzuentwickeln, sich selber auch ein bisschen auf die Probe zu stellen. Und da habe ich einfach das Gefühl aus, wie gesagt, mehreren Quellen, direkten Quellen, dass man da eher dann sagt, ach, weißt du was, es suchen so viele Unternehmen Mitarbeiter, dann gehe ich einfach woanders hin. Und das ist, glaube ich, so ein ganz komischer Zeitgeist im Moment.
Ja, muss aber auch gestehen, wenn man sich so umhört und wenn man ein bisschen tiefer einsteigt, auch in die ganze Führungsmentalität und Führungskultur, die Unternehmen an den Tag legen, es ist auch teilweise lausig. Es ist wirklich lausig.
Klar.
Und ich gebe auch zu, dass wir, wenn ich jetzt mal auf uns gucke, wieder wahnsinnig viel Energie und Zeit reinstecken in eine gewisse Unternehmenskultur und auch Führung. Und klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich glaube schon auch ein Stück weit besonders sind, aber auch viel tun müssen dafür. Und weil wir so viel tun, ist auch die Loyalität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter recht hoch. Also Fluktuation gibt es bei uns Gott sei Dank kaum. Noch viel seltener ist es so, dass wir uns von jemandem trennen müssen. Hatten wir aber die Situation schon und ist auch so, dass es auch oftmals hatten wir wiederum den Eindruck, dass da auch jemand innerlich gekündigt hat. Und wir haben uns dann aber auch selbst die Frage gestellt, was haben wir damit zu tun? Und bestimmt haben wir was damit zu tun. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die innere Kündigung ja von den Menschen ausgeht.
Ja.
Und warum sind die dann immer wieder in der Position zu sagen, na, es liegt ja an der Führung, dass ich innerlich gekündigt habe? Warum ist es ein Problem zu kommunizieren? Und da bin ich immer wieder an demselben Punkt. Ich glaube nämlich nicht, dass es allein die Führung ist, sondern ich glaube, dass eine innere Kündigung, jedenfalls ist das meine Interpretation und meine Philosophie, ja ein Ding ist, das der Mitarbeiter tut oder die Mitarbeitenden für sich entscheiden. Anstatt aber in die Kommunikation zu gehen, um vielleicht erst gar nicht diese innere Kündigung leben zu müssen, sondern einen Weg zu finden, gehen sie in die Meidung und suchen sich lieber was anderes. Und da stelle ich mir die Frage, ist das nachhaltig? Oder kommen die irgendwann wieder an den Punkt beim nächsten Unternehmen, spätestens nach 2 Jahren oder 3, ähnlich wie so ein Fußballtrainer, wo man dann sagt, ach, das passt nicht mehr. Aber macht das, ist das geil oder ist es zu romantisch, dass ich denke, ich hätte schon den Anspruch, dass man als Arbeitgeber ein Arbeitgeber sein kann und sollte, der auch es ermöglicht, dass Menschen 10, 20, 30 Jahre bis zur Rente vielleicht sogar in so einem Unternehmen sind. Aber das setzt voraus, dass beide Parteien miteinander immer wieder sprechen, in den Dialog gehen. Das bedeutet auch, dass wenn ich nicht zufrieden bin als Arbeitnehmer, dass ich dann eben einfach auch den Dialog mit meinen Vorgesetzten oder mit den Inhabern des Geschäfts oder mit wem auch immer Geschäftsführern suche, um die Dinge auszuräumen, um Lösungen zu suchen. Das ist doch keine Einbahnstraße, dass nur Führungskräfte herzlich zum Mitarbeitergespräch einmal im Jahr einladen, sondern das ist doch, Kommunikation ist doch nie nur einseitig, sondern das sind doch zwei Seiten, die daran beteiligt sind. Und das lässt mich oftmals fassungslos zurück. Wie sieht das bei dir aus? Du hast dich, glaube ich, stumm geschaltet, lieber Burg, deshalb hört man nichts.
Ja, damit das endlich hier mal Format und Qualität hat, habe ich mich stumm geschaltet. ich höre am liebsten dir zu. Und deshalb habe ich einfach mal gesagt, komm jetzt, halt doch mal die Kusche. Doki.
Doki.
Halt doch mal die Gusche. Also ich bin absolut bei dir, vor allen Dingen bei dem Thema die Entscheidung der innerlichen Kündigung trifft nicht die Unternehmensleitung, sondern der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin. Das ist wichtig. Also ich glaube, das ist total wichtig, dass man nicht in diese passive Opferrolle verfällt, sondern ganz klar sagt, ich habe innerlich gekündigt. Punkt. Nochmal, ob das richtig ist, vielleicht aus einer emotionalen Kurzschlussreaktion heraus, wohl überlegt, spielt alles keine Rolle. Aber proaktiv Verantwortung zu übernehmen für das, nennen wir es mal, eigene Wohlbefinden und die innerliche Kündigung auszusprechen, obliegt ganz klar der Arbeitnehmerseite in dem Fall. Mhm. Und ich glaube, dass das eben auch nicht so rüberkommt. Es ist so ein bisschen wie, ja, ich musste ja. Ich hatte keine andere Wahl. Mhm. Die haben mich dazu gedrängt und so weiter. Nein, du triffst die Entscheidung.
Ja.
Du kannst dich auch wehren. Mhm. Egal wie. Mhm. Betriebsrat, juristisch, emotional, kommunikativ, was auch immer. Du kannst dich wehren. Du kannst in den Infight. Und natürlich ist der Arbeitgeber, und jetzt versuche ich mich in meine aktuelle Rolle hineinzuversetzen, der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass es einfach den Mitarbeitern gut geht. So, dass die einen Job haben, dass die vernünftig bezahlt werden, dass die vor allen Dingen auch eine Wertschätzung genießen, eine gewisse Form der Anerkennung genießen und dass man auch die Möglichkeit hat, ich sage jetzt mal so eine gewisse Flexibilität, auch privatbedingt. Es gibt in einem Unternehmen Mütter respektive Väter, die sind eben jetzt frisch Eltern geworden, dann ändern sich viele Dinge oder man verlobt sich und will heiraten, zieht um und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten, wie sich private Situationen verändern können, die aber dann letztendlich den Arbeitsplatz und dann natürlich auch den Arbeitgeber betreffen. Und deshalb ist unheimlich wichtig, von Anfang an zu wissen, ich stelle jemanden ein und dieser Person soll es gut gehen. Und gleichzeitig, indem man gibt, hofft man natürlich, dass die Gegenseite nicht nur nimmt, sondern auch was anbietet. So geht man, wie sagt man so schön, startet man in die Reise. Und aber es gehören halt eben zwei dazu. Und deshalb ist es auch wichtig, gerade wenn man das Thema wirtschaftlichen Schaden, den ja diese Studie oder innerhalb dieser Studie hochgerechnet wurde, muss man einfach auch berücksichtigen, dass der Arbeitgeber nur das weitergeben kann an Flocken, die eingenommen werden. Also das heißt, ich muss letztendlich nicht hingehen und am Monatsende gucken, ja, ist mein Geld da, sondern ich muss tatsächlich, das ist meine Pflicht und auch irgendwo meine Aufgabe, ich muss dafür sorgen, dass diese Flocken wieder reinkommen. Idealerweise, und vielleicht sogar ein Euro beim Arbeitgeber übrig bleibt. Und dieses Grundverständnis fehlt vielen schon. Also allein, jetzt mal Spaß beiseite, wir sitzen, reden und wir haben heute eine Thematik gehabt, Vorstellungsgespräch mit einer ganz, ganz interessanten Kollegin. Und dann hab ich gesagt, hören Sie mal, was erwarten Sie denn von Ihrem Arbeitgeber? Was erwarten Sie jetzt von uns, wenn Sie bei uns anfangen würden? Sagt die, Freundlichkeit. Mhm. Und ich so, wie meinen Sie das? Mhm. Ja, dass Sie freundlich sind, dass Sie mal lächeln. Und das können Sie haben. Ich kann lachen den ganzen Tag. Aber und dann sagte sie.
Das ist ein typischer Burak.
Ja, ja, wirklich. Ja, das stimmt auch. Ja, hast recht. Da sagte sie, ja, das mag so ein bisschen komisch rüberkommen, aber das ist nicht selbstverständlich. Sag ich, da haben Sie recht. Mhm. Sagt die, und dann ging es so weiter, ja, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, ich komme ins Geschäft rein oder ich gehe irgendwo in ein Café und so weiter, da ist es nicht selbstverständlich, dass ich freundlich empfangen werde. So, dann habe ich mir, und ich denke mir, ja gut, aber eigentlich ist es unnatürlich, dass man einen Gast, einen Kunden nicht freundlich empfängt. Aus folgendem einfachen Grund. Dieser Mensch bezahlt den Lohn. Über die Ausgaben dieses Menschen kommt der Lohn des Mitarbeiters und der Mitarbeiterin zustande. Und wenn ich in der Gastronomie oder im Agenturwesen oder in einer Praxis arbeite und da kommt jemand als Kunde rein, auch in der Praxis, du weißt, das sind Kunden, das sind keine Patienten, dann muss ich mir im Klaren sein, dieser Mensch bezahlt meinen Lohn. So, ja. Und dann ist es eine Selbstverständlichkeit, weil ich ja eine Dienstleistung anbiete, dass ich freundlich bin. Weil dieser Mensch hat sich für uns, für mich entschieden. Und wenn man dieses Rollenspiel durchspielt, ist es unheimlich schwer, nicht freundlich zu sein und nicht gastfreundlich zu sein oder kundenfreundlich zu sein. Und das ist etwas, wo ich halt immer noch mal so zu knabbern habe, wo ich immer denke, was meint ihr denn, wo das Geld herkommt? Das Geld kommt nicht aus dem Bankautomaten. Der Strom kommt nicht aus der Steckdose.
Ach so.
Und da fehlt mir einfach die Wertschätzung der eigenen Arbeit. Und wenn die eigene Arbeit nicht wertgeschätzt wird, ja, dann ist es auch einfach innerlich zu kündigen. Aber mit der Gefahr, dass ich diese eigene Wertschätzung meiner Arbeit mitnehme in den nächsten Betrieb. Das heißt, das Problem, das Grundproblem bleibt. Völlig egal, ob die Unternehmensführung richtig geil ist oder richtig schlecht, weil in jedem Unternehmen gibt es mindestens einen Tag im Jahr, wo die Unternehmensleitung richtig scheiße ist. Assi, derb, aggressiv, unfreundlich. So, heißt das dann, Moment, dann nehme ich wieder meinen Sack und Pack und gehe mit meinem Zirkus zum nächsten. Und da muss ich einfach so ein bisschen sagen, es gehört, Emotionalität gehört dazu. Wenn man sich mag, wenn man sich wertschätzt, wenn man Verantwortung überträgt untereinander, dann ist es normal, dass man sich eben auch mal packt, dass man auch mal laut wird, dass man diskutiert. Das gehört meiner Meinung nach auch zu einer Unternehmenskultur. Man kann auch unterschiedlicher Meinung sein, aber man darf miteinander diskutieren. Aber es gibt natürlich Unternehmen, und damit meine ich nicht große Riesenunternehmen mit 150.000 Mitarbeitern und 22 Zweigstellen, sondern ich rede von Unternehmen mit 8 Leuten, 10 Leuten, wo über E-Mails kommuniziert wird. Und da muss man sich nicht lange fragen, ob das eine gute Unternehmenskultur ist und eine gute Kommunikationskultur.
Sowieso. Ich denke aber auch, dass vieles ja, hast du jetzt gerade eben den Punkt Wertschätzung angesprochen, ich finde ja wirklich, es gehört gar nicht so wahnsinnig viel dazu, ein gutes Klima zu schaffen und auch für eine gewisse Loyalität und auch Bereitschaft zu sorgen, über den längeren Zeitraum irgendwie miteinander Zeit zu verbringen und miteinander zu arbeiten. Wertschätzung ist ja das eine. Aber es gibt ja dann einfach so ein paar Parameter, die heutzutage, und das sind ja auch keine Rocket Science, irgendwo auch dazugehören, um ein gutes Klima zu schaffen. Ja. Und das ist einmal die Wertschätzung. Das ist einmal dann aber auch so die Möglichkeit der Perspektive, Aufstiegsmöglichkeiten. Ja. Es ist vielleicht einfach auch mal sowas wie Werte, wie zum Beispiel wie Moral, sowas wie Respekt, sowas wie auch Freundlichkeit gehört da bestimmt damit dazu. Gerechtigkeit aber auch, Fairness, das Vermeiden von Diskriminierung, oder damit meine ich nicht nur verschiedene Kulturen, sondern einfach auch diskriminierend sich zu verhalten, einfach ein totales No-Go, egal ob das Nationalität, Religion oder Geschlecht ist oder was auch immer. Kritikfähigkeit, eine ganz, ganz wichtige Geschichte zu beiden Seiten. Und natürlich einfach auch ein angemessenes Honorar. Auch das oder Gehalt. Das ist natürlich gehört das auch dazu, weil Wertschätzung macht sich unter anderem auch am Paycheck am Ende des Tages bemerkbar. Ist auch klar. So, jetzt haben wir da vielleicht 5, 6, 7 Punkte, die in einer modernen Welt, in einem modernen Unternehmen völlig Usus sind. Selbst das scheint wahnsinnig schwer zu sein. Damit meine ich auch nicht nur den Arbeitgeber, und du hast es richtig angesprochen, sondern es ist erstmal auch der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin, die sich damit auch auseinandersetzen müssen und die auch laut geben müssen, wenn irgendwas nicht passt. Und ich glaube, das Allerbeste ist erstmal, wenn man so das Gefühl hat der inneren Kündigung, und da gibt es ja so ein paar Warnzeichen, ne, so dass man irgendwie merkt, man hat nicht mehr richtig die Motivation für die Arbeit. Man merkt irgendwie tatsächlich auch körperlich an so Sachen wie Übelkeit, Schwindel, Kopfschmerzen und so weiter, dass es immer wieder komisch ist, wenn man dann plötzlich am Arbeitsplatz ist, dass sowas auftritt, oder auch, dass man irgendwie auch so Angriffsfläche bietet, um streckenweise auch gemobbt zu werden. Mit Sicherheit aber auch nochmal, dass man auf dem Arbeitsplatz so in so eine Rolle reinschlüpft, auch nicht immer unbedingt gesund. Also warum, wenn es schwerfällt, dass man sich selber ist, dann glaube ich auch, da ist das auch ein Anzeichen davon, oder Frühwarnsystem, dass da einiges im Argen liegt. Viele, viele, viele Punkte mehr. Aber ich finde einfach auch, und es gehört zu einer guten mentalen Gesundheit und auch hat auch was sehr Reinigendes, wenn man immer wieder überprüft, wie geht's mir eigentlich auf meinem Arbeitsplatz? Wo stehe ich überhaupt? Fühle ich mich fair behandelt? Habe ich das Gehalt, das mir zusteht und so weiter und so fort? Kann ich die Unternehmenskultur, kann ich die Charta vielleicht einfach auch des Unternehmens, das muss gar nicht groß sein, kann ich die mittragen? Und. Aber ich finde, das gehört genauso zu einer Hygiene, sich über solche Sachen Gedanken zu machen, wie jeden Morgen die Dusche. Irgendwie haben wir verlernt, in uns zu hören und einfach auch den Arbeitsplatz zu beobachten und zu betrachten. Der macht nun mal die Hälfte unseres Lebens aus, und irgendwie gehen wir damit auch schlampig um und auch mit uns. Und weil wir können ja, wenn man jetzt so Chefs hat, die auch mal zuhören können und die auch mal willens sind, wenn jemand proaktiv auf mich zukommt, das ist immer für mich das Allergrößte, und sagt, hey Mike, ich habe ein Problem, können wir mal reden. Mache ich das sofort. Wenn es irgendwie geht, lasse ich alle Termine oder verschiebe alle Termine an dem Tag und versuche, dem Wunsch nachzukommen, das relativ schnell zu klären, weil mir das ganz viel wert ist. Wenn jemand von sich aus kommt und sagt, ich habe da ein Problem, ich muss da mal reden, dann muss dafür Raum sein und Zeit sein. Und das sind eigentlich doch wirklich relativ einfache Gewürze, um eine gute Temperatur herzustellen, aber scheinbar dann doch so wahnsinnig schwer für beide Seiten.
Für beide Seiten, weil wir eben in einer vielleicht in diesem Segment zumindest überdigitalisierten Welt leben auch. Das haben wir auch nicht vergessen. Wie gesagt, Unternehmen mit 8 bis 10 Leuten, die nur per E-Mail miteinander kommunizieren, obwohl die sich mehr oder weniger tagtäglich über den Weg laufen. Ja. Und ich glaube, für direkte, auch zum Teil von mir aus gern konfrontativ muss ja nicht negativ sein, Dialoge, ist immer Zeit. Ich glaube, da würde sich auch mit Sicherheit jeder Unternehmensleiter oder jede Unternehmensleiterin würde sich da mit Sicherheit Zeit für nehmen. Ich glaube aber, was ein großes Problem ist, ist die Bereitschaft, in diese direkten Kommunikationswege einzutreten, weil man ja dann auch Farbe bekennen muss. Also nicht nur, das finde ich scheiße und das läuft nicht gut, sondern wie ich es immer gerne sage, ja, das ist ja schön, du hast jetzt 2, 3 Probleme angesprochen. Was ist denn die Lösung? Also hast du auch eine Lösung mitgebracht? Man wird halt natürlich, wie es so häufig so ist, die Lösung bei der Unternehmensleitung gesucht. Aber was ist, wenn die Unternehmensleitung das Problem gar nicht als Problem wahrnimmt? Dann wird man nie eine Lösung finden. Und dann sollte man eben in solche Gespräche hineingehen und sagen, also ich habe jetzt eine Standortbestimmung durchgeführt, finanziell, emotional und vielleicht auch im Hinblick auf meine Weiterbildungsmöglichkeiten, das passt nicht, da kommen wir nicht weiter, das sind die Lösungen. Und ich glaube, dass man halt auch sehr oft unvorbereitet in die Gespräche geht und dann letztendlich auch so ein bisschen Balihu erlebt und denkt, ja, Moment mal, ich bin ja gar nicht zu dem gekommen, was ich eigentlich sagen wollte. Das gilt für beide Parteien übrigens. Also ich kenne auch Unternehmensleitungen, die nicht sprechen können. Klar. Ne? Die in einer 1:1, 1:2, 2:1 Situation, denen man mit dem Messer den Mund öffnen muss. Und deshalb, wie gesagt, es betrifft beide Seiten. Aber ich denke, es hapert einfach an der direkten Kommunikationsweg. Und ich habe in den Betrieben, wo ich gearbeitet habe, auch immer folgende Beobachtung gemacht. Häufig ist es so, dass man im Arbeitsvertrag auch Fortbildungstage hat. Und die ja im Grunde zur freien Verfügung sind, irgendwo auch natürlich mit den Unternehmensinhalten zu tun haben sollten. Also ein Surfkurs auf Hawaii in einer kleinteilmechanischen Einrichtung, das macht jetzt vielleicht nicht so viel Sinn. Aber oft ist es so, dass die Fortbildungstage aktiv gar nicht genommen werden, sondern immer nur auf Zuruf dann. Also das heißt, dass dann die Unternehmensleitung sagt, hör mal zu, du hast noch 4 Tage, mach doch mal diesen oder diesen Kurs. Das heißt, man kommt eigentlich, in welchem Betrieb man auch immer arbeitet, man kommt in so eine Situation rein, dass man dann eigentlich so Business as usual macht. Also man rattert das ab. Hat zwar manchmal das Gefühl, ja, der Job ist cool, dann hat man wieder das Gefühl, der Job ist nicht so cool, aber man kommt immer in so eine ganz normale 0815-Thematik rein. Morgens gleich aufstehen, abends gleich einschlafen, wann muss ich den Bus nehmen, wann muss ich losfahren, damit ich nicht in den Verkehr komme und so weiter und so fort. Und ich glaube, auch da sollte man proaktiv in den Dingen umgehen, dass man auch sagt, okay, ich bin jetzt in einem Betrieb, halbes Jahr, ein Jahr, 3 Jahre, 8 Jahre. Ich habe mich freigeschwommen, habe vielleicht den einen oder anderen Fußabdruck hinterlassen. Und jetzt gucke ich, dass ich mir innerhalb des Betriebes oder innerhalb meiner Fähigkeiten und meiner Arbeitsplatzbeschreibung ein paar neue Interessen aneigne, ein paar neue Ideen. Oder einfach sage, hör mal, wir kommen hier an der Thematik nicht weiter, ich habe mir mal Gedanken gemacht und so weiter. Stattdessen arbeitet man ab. Natürlich kann man Aufstiegspläne haben, aber die sollten natürlich auch fundiert sein. Die sollten zumindest mit Skills und auch einer gewissen Identifikation mit diesen Aufstiegszielen begründet sein und gepflastert. Aber wenn man dann Gespräche führt, teilweise, wo gesagt wird, ja, ich möchte gerne eine leitende Funktion, aber gleichzeitig nicht in so einem Betrieb arbeiten, wo sehr akribisch gearbeitet wird, dann finde ich, das beißt sich. Kann man diese Forderung heutzutage stellen? Ja, die kann man. Wird man trotzdem mit dieser Forderung einen Job bekommen? Den wird man. Aber welche Anerkennung erwartet man dann von der Gegenseite, wenn man so in diesen Job hineingeht? Weil ich finde, mit der Einstellung, ja, ist ja, ich kann mir den Job aussuchen, weil alle aktuell Jobs anbieten. Das ist keine Form der eigenen Wertschätzung. Sondern ich will am Tisch sitzen und nicht einer oder eine von vielen sein, die sich da bewerben, die innerlich gekündigt haben, 7,3 Millionen, wie wir erfahren haben. Ich möchte die Person sein, die da sitzt, Forderungen stellen kann und diese Forderung untermauern kann mit Leistung, mit Skills, mit Verantwortungsbewusstsein und einer Kommunikationsfähigkeit. Und dazu gehört auch Kritikfähigkeit. Aber wenn du heute Kritik übst, egal verbal, nonverbal, direkt oder über WhatsApp, wird sehr, sehr häufig in den beleidigten Modus geschaltet. Und ich glaube nicht, dass wir so vorankommen, auch wirtschaftlich nicht vorankommen. Ich glaube einfach, dass wir so ein paar, sagen wir mal, Tugenden, die vielleicht Menschen, die man in der Familie hat, die man im Bekanntenkreis hat, die 30, 40 Jahre in einem Betrieb gearbeitet haben, dass man sich ab und zu mit solchen Leuten mal hinsetzen sollte und die fragen sollte, hör mal, gab's nicht bei euch auch mal Beef? War der Chef nicht auch mal so launig oder die Chefin mal laut und so weiter? Und sich mal anhören sollte, wie die Menschen damit umgegangen sind. Und ich meine, es gibt ja zahlreiche Beispiele, Herr sowieso, Frau sowieso, ausgezeichnet, 45 Jahre im Betrieb, 28 Jahre im Betrieb. Ich weiß nicht, ob man sich das heute noch vorstellen kann. um sich weiterzuentwickeln. Über Arbeitsplatzwechsel. Ganz klar, habe ich auch gemacht. Ich habe gemerkt, alles klar, du kommst hier nicht weiter, entweder weil du nicht mehr kannst oder weil der Betrieb nicht mehr kann, ja. Dann habe ich auch gewechselt. Aber irgendwann will man ja auch mal ankommen und irgendwann will man diese Eigenschaften und diese Fähigkeiten, die man erworben hat, die will man mal richtig platzieren, die will man noch mal richtig veredeln. Aber mit jedem Arbeitsplatzwechsel, und da ist ja die Frage, aus welchem Grund wechselt man den Arbeitsplatz, schiebt man eigentlich diese Veredelung immer vor sich her und irgendwann wird man merken, oh, Moment mal, ich bin ja schon 55, ich bin ja schon 61. Ja, gut, dann kann ich auch jetzt in Rente. Wenn es die dann übrigens noch gibt.
Ja, ich glaube, das ist so ein entscheidender Punkt. Ich glaube, dass die Rente A sowieso für viele einfach auch viel zu früh kommt und dass eine Rente auch für viele wirklich Gift ist. Also ich glaube, da liegt so ein bisschen einfach auch der Fehler im System, aber es ist ein anderes Thema. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die durchaus noch gerne weiterarbeiten würden und die auch durchaus gerne noch gebraucht werden würden. Und man braucht sie teilweise auch noch wirklich. Dringend sogar.
Die sind auch fit.
Die sind total fit. Ja, klar. Also ich kenne viele, die so Mitte 70 sind. Das wäre ein Segen für das ein oder andere Unternehmen, wenn die noch irgendwo eine Rolle spielen könnten und dürften. Ja. Das wäre ein riesen Gewinn. Aber das ist in der Tat ein anderes Thema. Ich finde es wahnsinnig schwer, nachvollziehen zu können, wenn man noch nie selber in der Situation war, wie sich so eine innere Kündigung anfühlt. Nur, was ich erstaunlich finde, ist, dass man, wie du es eingangs der Folge gesagt hast, das ganz gut beziffern kann, was für ein Schaden dadurch entsteht, rein wirtschaftlich, aber was auch für ein enormer Schaden an der Gesellschaft entsteht. Weil Menschen, die die innere Kündigung abgegeben haben, auch relativ nah an einer Depression vorbeischrappen oder sogar in eine reinlaufen. Gibt natürlich auch dann so Modebegriffe wie Burnout zum Beispiel. Und was das alles kostet, was das den Steuerzahler beziehungsweise uns als Versicherte kostet, das ist schon ganz schön enorm. Und da denke ich mir dann immer so, und wie fühlen sich denn diese Menschen, die innere Kündigung abgegeben haben? Also, das heißt, wir wissen von 10% der deutschen Bevölkerung, dass es ihr nicht gut geht. Also nur wegen des Jobs. Denn würde es ihr dieser Masse von Menschen gut gehen, würden sie nicht innerlich kündigen. Also es geht ihnen schlecht. Und das heißt, mindestens 10% aus Arbeitsgründen geht es denen schlecht. Was ist das für eine Zahl und was ist das vor allen Dingen bitte für eine Aussage? Dass wir da nicht längst, und jetzt komme ich wieder zu quasi auch der Arztseite, dass wir da nicht präventiv viel mehr tun. Dass wir nicht Angebote machen, dass wir, also da nehme ich auch gerne die Krankenkassen irgendwie mit rein in die Verantwortung, denn letztendlich ist das ein soziales System und warum sollte ein soziales System nicht auch aufmerksam machen auf Gaps oder auf Missstände? Dass man sich darum nicht ausreichend kümmert, das lässt mich auch hier wieder oftmals schlicht und ergreifend fassungslos zurück, weil ich finde, es gibt keinen einzigen Grund, warum 7,3 Millionen Menschen in Deutschland in eine innere Kündigung reinrutschen. Keinen einzigen. Diese Zahl könntest du locker mindestens halbieren, wenn nicht dritteln, wenn nicht vierteln oder fünfteln, ja. Wenn man nur ein paar Schrauben anziehen würde und es würde sofort, das klingt jetzt populistisch, aber sofort würde es Deutschland besser gehen. Und ich frage mich, wie so oft, warum machen wir denn das nicht? Warum ist es so schwer, etwas umzubauen, was sofort Linderung bedeuten würde in so vielen Punkten? Das erschließt sich mir nicht.
Also ich glaube, wenn man mit jemandem sprechen würde, der innerlich gekündigt hat, mindestens einmal, ich glaube, derjenige oder diejenige könnte sicherlich Gründe nennen. Es wird auch sicherlich Schwierigkeiten in dem einen oder anderen Betrieb geben, persönlicher Art, wenn man persönlich angegriffen wird, wenn man diffamiert wird, wenn man gemobbt wird. Das sind alles sicherlich Verzeihung. Okay. Aber man merkt, ich bin halt kein Profi. Und das ist eben Grund zu sagen, komm, das geht jetzt zu weit, da werden natürliche Grenzen überschritten und das lasse ich nicht mit mir machen. Aber fehlende Identifikation oder die Sehnsucht nach Veränderung oder dem Entfliehen von Konflikten und Spannungen. Hm. Das ist etwas, wo ich halt denke, da kann man schon dran arbeiten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich vergleiche den Arbeitsplatz und rein zeitlich betrachte, wenn man bedenkt, man hat eine Vollzeitstelle, also gehen wir nochmal von dem normalen Modus aus, man hat eine Vollzeitstelle, macht vielleicht sogar noch ein paar Überstunden, dann verbringt man abzüglich der Schlafzeiten sehr, sehr viel Zeit auf der Arbeitsstelle mit den Kollegen, vielleicht sogar mehr Zeit als mit der Familie. Und wenn man aber bedenkt, wie intensiv und wie auch arbeitsintensiv Beziehungen innerhalb einer Familie sind oder Beziehungen im Rahmen einer Partnerschaft, also in einer emotionalen, in einer Liebespartnerschaft, dann sollte man, denke ich, dieses Engagement und auch letztendlich die Leidensfähigkeit auch in den Arbeitsplatz stecken. Und ich möchte persönlich auch nochmal, ich vergleiche es gerne mit einer Liebesbeziehung. Bis man die Richtige oder den Richtigen findet, versucht man sich. Man trifft sich, man datet, ne, und so weiter und so fort. Mhm. Aber irgendwann hat man die Sehnsucht und die haben wir Gott sei Dank immer noch. Trotz Tinder und Bumble und wie die alle heißen. Wir haben, glaube ich, immer noch die Sehnsucht in uns. Wir möchten einen Partner und eine oder eine Partnerin fürs Leben. Und ich glaube auch, dass viele die Sehnsucht haben, ich möchte einen Arbeitsplatz fürs Leben. Egal, ob man den selbstständig leitet oder angestellt ist. Aber wenn man jemanden fürs Leben haben möchte, dann muss man buttern, dann muss man arbeiten, man muss leidensfähig sein, man muss konfliktliebend sein, weil man einfach gewisse Dinge nur in einer Konfliktsituation auflösen kann, wenn man bereit ist, in diesen Konflikt hineinzugehen. Und dann kann man sich irgendwann hinstellen und sagen, wir sind schon seit 10 Jahren zusammen, 20 Jahre, Silberhochzeit, Goldene Hochzeit, Diamanten und Betonhochzeit und was es da alles gibt. Und das kann man auf der Arbeit auch. Mit den Menschen, die dort arbeiten. Und, aber da muss man auch leidensfähig sein. Ich möchte nicht persönlich mit 45, 55 oder 65 jede Woche in den Swingerclub, weil ich keine Partnerin fürs Leben gefunden habe. Und nicht permanent auf Tinder und auf Bumble. Ich möchte mir nicht diesen Fuhrpark zulegen, den ich hier schon mal erwähnt habe. Mhm. Ich möchte jemanden haben, mit dem ich Tag und Nacht zusammen sein möchte, mit dem ich mein Leben verbringen möchte und eben alt werden möchte. Es gibt dann, und das ist der große Unterschied, damit wir Liebesbeziehungen und Arbeitsbeziehungen nicht gänzlich in einen Topf schmeißen. Arbeitstechnisch ist irgendwann Ende. Entweder weil man zu alt ist oder weil man muss. Die Liebe geht auch über das Rentenalter hinaus, Gott sei Dank. Aber ich glaube, diese Sehnsucht, die kann man befriedigen. Die kann man sich selber vor allen Dingen gönnen. Und dafür lohnt es sich meiner Meinung nach auch mal den einen oder anderen emotionalen Infight zu führen.
Ganz interessant, dass du da so ein bisschen drauf hinlenkst, was ich noch Richtung Schluss der Folge. Ein Phänomen, das ich mir dafür aufgehoben habe. Und zwar, ich weiß nicht, ob du jemals was von Karoshi gehört hast.
Nicht direkt, nee.
Man könnte auch sagen, erst die Arbeit, dann der Tod. Kommt aus Japan, ist ein japanisches Phänomen. Und zwar ist das der Tod durch Überarbeitung. In so Ländern wie Japan und vielen anderen Industrieländern ist das natürlich ein Phänomen, das sehr, sehr, sehr prägnant ist und sehr im Vordergrund steht. Wir sind da aber erst in der ersten Welle, sagen Experten drin. Aber eine Welle, die nicht nur eben in Japan weiter voran schwappt, sondern mittlerweile auch in Europa und in den gesamten übrigens westlichen Industrienationen ist sie dort angekommen. Es beschreibt also im Grunde genommen Todesfälle, welche unmittelbar mit der Arbeit zusammenhängen. Und so ein berufsbezogener Tod ist aber nicht durch Arbeitsunfälle verursacht, sondern das sind stressbedingte Hirnschläge, Herzinfarkte oder auch Suizide. Und entstanden ist das Ganze, also diese wirklich traurige Geschichte des Karoshi beginnt im Jahr 1969. Als damals ein 29 Jahre alter Angestellter plötzlich aufgrund eines Schlaganfalls bei der Arbeit gestorben ist. Und bis zu diesem Zeitpunkt galt er als völlig gesund und leider sollte das logischerweise kein Einzelfall bleiben, denn in den 1980er Jahren haben sich diese Todesfälle dann gehäuft, vor allen Dingen übrigens bei Männern mittleren Alters in Führungspositionen. Und langsam kam dann letztendlich auch Medien so ein bisschen auf den Trichter. Tendenz stieg und stieg und stieg. Und inzwischen sind wir ungefähr bei 20.000 Fällen pro Jahr in Deutschland. Und das, finde ich, ist eine Zahl, die ist krass. Und da hast du einfach Menschen, die sich abarbeiten, die übrigens, und da spielt die innere Kündigung im Punkt Karoshi eine ganz, ganz große Rolle, weil nämlich diese ganzen Parameter wie fehlende Wertschätzung, Fairness, Unterbezahlung und spielen da completo tutti eine riesen Rolle. Und wer glaubt, dass das in Deutschland noch nicht angekommen ist, das ist längst angekommen. Und wir sollten, und deshalb ist es gut, dass es so diese Ausgabe dieses Podcasts auch gibt, wir werden jetzt nicht die Welt verändern, aber in Japan hat man nachweislich zu spät gehandelt. Das heißt, man war sich dessen bewusst, was da passiert, also auch diesen ungesunden Trends bewusst, aber hat nicht entsprechend gehandelt und hat nichts dagegen getan. Das ist etwas, wo wir natürlich immer die Möglichkeit haben, weil wir kennen solche Phänomene ja. Da bin ich nur ein bisschen skeptisch, weil Deutschland und Prävention ist ja so ein Thema für sich, glaube ich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber Karoshis habe ich tatsächlich noch nie gehört.
Ja, siehst du?
Die Mischung macht's, glaube ich. Zwischen Karoshi und Kamikaze. Nee, das ist auch nicht. Kamikaze ist auch nicht gut.
Das ist auch nicht gut, ne?
Aber ich glaube, die Mischung macht's.
Ja.
Die Mischung macht's.
Du sagst ja immer, die Dosis macht das Gift.
Die Dosis macht das Gift.
Mhm. Wir haben viel gesprochen heute über die innere Kündigung, über ganz schön viele Facetten, wie ich finde. Ich glaube, die Podcast-Folge muss ich mir selber nochmal anhören, einfach weil vielleicht kann ich noch was mitnehmen für die nächsten Mitarbeitergespräche, die, noch nicht jetzt, aber im Sommer schon mal, die ersten schon mal anstehen. Lieber Burik, ich danke dir sehr für deinen Hinweis auf die innere Kündigung. Ich werde mich damit mal auseinandersetzen jetzt, noch mehr als in der Vorbereitung, und wünsche dir und allen da draußen ein fantastisches Osterfest. Lasst es euch gut gehen. Hoppelt schön über die Wiesen. Und mach keinen Quatsch. Wir hören uns wieder am 12. April.
Vielen Dank.
Tschüss,
bis
Burak.
Bald. Ich freue mich und allen danke dir auch. Bis bald und schöne Zeit.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.